Herzlich willkommen im Veganbook. Wir liefern aktuelle Informationen und Beiträge zu den Themen Veganismus, Tier- und Menschenrechte, Klima- und Umweltschutz. Dr. Med. Ernst Walter Henrich am 20. Mai 2016 zum Thema Herbert Gruhl – kluge Worte vor 24 Jahren. Danach wurde alles noch viel schlimmer. Nachzulesen unter www.spiegel.de. Am 23. März 1992 erschien folgender Artikel im Spiegel. Wir stehen auf dem Höhepunkt einer fantastischen Erfolgsserie. Die Menschheit hat in den letzten 100 Jahren den Erdball stärker umgewandelt als in all den Jahrtausenden zuvor. Erst seit wenigen Jahren nehmen die Menschen wahr, dass sich Unheil zusammenbraut und einige suchen nach Auswegen. Schon 1972 fand eine erste globale Umweltkonferenz statt. Die Teilnehmerstaaten einigten sich darauf, in Kenia ein Büro für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen einzurichten. Heute muss festgestellt werden, dass die 20-jährige fleißige Tätigkeit der UNO-Umweltschützer für die ökologischen, ökonomischen und politischen Entwicklungen in der Welt bedeutungslos geblieben ist. Obwohl es unbestritten um das Überleben des Menschen auf diesem Planeten geht, ließ sich die UNO 20 Jahre Zeit, bis sie für Juni dieses Jahres zur zweiten Umweltkonferenz nach Rio de Janeiro einlud. Doch nein, nicht zu einer Umweltkonferenz, sondern zu einer für Umwelt und Entwicklung. Unter Entwicklung aber ist alles zu verstehen, was die Umwelt zerstört. Investitionen in die Industrie, Schaffung von Arbeitsplätzen, Bau von Verkehrswegen und Mitteln, zu Lande und zu Wasser und in der Luft. Kurzum, wirtschaftliches Wachstum. Die Entwicklungsländer wollen all das nachholen, worin ihnen die Industrieländer voraus sind, und diese sollen es ihnen bezahlen. Um das auch nur zum Teil zu können, lautet das Argument der Wohlstandsstaaten, müssten sie ihr eigenes Wirtschaftswachstum noch kräftiger steigern. Für beide Lager geht es wie eh und je um das bessere oder noch bessere Leben. Alle Kundigen wissen jedoch, dass die Frage inzwischen nur noch lautet, ob der Mensch auf diesem Planeten überhaupt noch überleben kann, angesichts der Verwüstungen, die er schon angerichtet hat. Sehr vieles müsste da auf die Tagesordnung einer Weltkonferenz kommen. Die tödliche Vermehrung des Menschen, der absehbare Zusammenbruch ihrer Ernährung und Wasserversorgung, die Vergiftung von Wasser, Luft und Böden durch Chemikalien bis hin zum Schwinden der schützenden Ozonschicht. Die zunehmende Gefahr der radioaktiven Verseuchung aus Hunderten von Atomanlagen, die auch ohne Atomkrieg schon weite Regionen unbewohnbar gemacht haben. Der Treibhauseffekt der Kohlenoxide mit folgender Veränderung des Klimas und des Weltwasserspiegels. Das Abbrennen und Roden der Wälder in der dritten Welt und ihr Absterben in den Industrieländern. Das Ausrotten und Aussterben der Tiere und Pflanzen, die der Mensch braucht, denen er aber die Lebensgrundlage entzieht. Die mit unheimlichen Risiken behafteten Genmanipulationen an Pflanzen, Tieren und Menschen. Die schnelle Ausplünderung der Erdvorräte an fossilen Brennstoffen und mineralischen Rohstoffen. Die steigende Abfallbelastung aller Kontinente und Meere und sogar schon des Weltraums. Aus diesen Hauptkomplexen und unzähligen weiteren ergeben sich durch ihr vielfältiges Zusammen- und Ineinanderwirken jetzt schon Störungen der natürlichen Kreisläufe, die nicht mehr zu heilen sind. Doch die Eingriffe und Belastungen nehmen Jahr für Jahr zu. Dabei kann schon jede einzelne dieser Beschädigungen unseres Planeten das menschliche Leben auf dieser Erde beenden. Eine UNO-Weltkonferenz zur Behandlung all dieser Probleme ist zwangsläufig überfordert. Sinn hätte sie überhaupt nur dann, wenn sie sofort Entscheidungen treffen könnte, die umgehend verwirklicht würden. Doch weder die UNO noch ihre einzelnen Mitgliedsländer haben die Macht und die nötigen Mittel, wirksame Weltrettungspläne zu realisieren. Eine solche Konferenz müsste Ziele und Verhaltensweisen der Menschen in allen Erdteilen ins Gegenteil wenden können. Eine reine Utopie. Die Völker müssten danach streben, sich klug einzuschränken und weisen Verzicht zu üben. Sie müssten ein asketisches Leben führen. Beginnen müsste die Enthaltsamkeit bei der Fortpflanzung. Dazu sind 80% der Menschen gar nicht fähig, ja, sie weigern sich zum Teil, darüber auch nur zu reden. Sie halten die unbegrenzte Vermehrung für ihr Recht. Und das hat ihnen die UNO 1998 bestätigt. Eltern haben das Grundrecht, frei und verantwortlich über Zahl und zeitlichen Abstand ihrer Kinder zu entscheiden. Von 1968 bis 1992 hat die Zahl der Menschen um fast 2 Milliarden zugenommen. Mehr lebten um 1930 insgesamt nicht auf dem Planeten. Das teuflischste Problem, dem Papst sei das gesagt, ist also die Vermehrung der Menschen. Noch bei jeder Art ist die explosive Zunahme mit einem Massensterben beendet worden. Der Mensch ist aber nicht nur ein Lebewesen, er hat sich zu einem Arbeitswesen entwickelt, dessen intelligenter Fortschritt darin besteht, dass er Maschinenwesen für sich arbeiten lässt, deren Produktivität er in den letzten 50 Jahren fantastisch gesteigert hat. Aber für ihre Leistung verschlingen diese Maschinenwesen immer größere Mengen an Energie und Mineralien, womit sie nur so lange gefüttert werden können, wie die Vorräte reichen. Noch sind sie vorhanden. Das entscheidende Dilemma liegt darin, dass in der modernen Industrie immer weniger Menschen benötigt werden, während die Zeugungslust der Dritten Welt täglich etwa 200.000 Menschen zusätzlich auf den Arbeitsmarkt wirft. Das ergibt alle 5 Jahre so viel Jobsuchende mehr, wie heute die gesamte EG Einwohner hat. Menschenmassen ohne Arbeit sind zu unberechenbaren, revolutionären Aktionen bereit und die Demagogen bedienen sich ihrer. Also werden die Völker lieber bis zur Selbstvernichtung arbeiten und produzieren. Ihre Regierungen werden sie dabei anleiten. Ungeachtet dessen, dass sie damit die Beschäftigung der Menschen nur um eine Galgenfrist von wenigen Jahren verlängern und ungeachtet dessen, dass sie die wertvollen Vorräte der Erde noch schneller in umweltzerstörenden Müll verwandeln. Das Dilemma ist unauflösbar. Sollten sich die Menschen weit und breit zum materiellen Verzicht bekehren, dann würde sich die Beschäftigungslosigkeit sofort vervielfachen. Und jede Regierung, die solches einleitete, würde schnell hinweggefegt werden. Also wird das kein Regierender versuchen und auch kein Volk wird zu freiwilligen materiellen Einschränkungen bereit sein. Haben Gewerkschaftler jemals für die Erhaltung der Natur gestreikt, um ihren Kindern und Enkeln noch eine Lebenschance zu bewahren? Nein, sie streiken für mehr Geld, jetzt und sofort, damit ihre Gefolgschaft noch mehr kaufen und noch mehr wegwerfen kann. Vor den Überlebensproblemen kneifen alle und begnügen sich mit Schlagworten wie ökologischer Umbau der Industriegesellschaft. Das ganze Wesen der Industriegesellschaft besteht doch gerade darin, dass sie nur antiökologisch sein kann. Industrieller Fortschritt bedeutet nichts anderes, als Stück um Stück der Natur zu verarbeiten. Retten könnte uns nur der Ausstieg aus der Industriegesellschaft. Dafür befinden sich aber schon 5-mal zu viele Menschen auf diesem Planeten. Und 30 Jahre weiter werden es bereits 8-mal zu viel sein. Folglich sind alle Staaten emsig dabei, die Industrie- und Handelsgesellschaft global auszubauen. Die Menschheit ist dabei, aus der Welt einen einzigen Fabrikations- und Verbrauchsbetrieb zu machen, obwohl keine politischen Gemeinsamkeiten existieren, ja nicht einmal vage Vorstellungen über globale Lenkungssysteme bestehen. Wir haben im Gegenteil das Menetekel vor Augen, wie das größte zentralistische Lenkungsexperiment der Weltgeschichte scheiterte. In der ehemaligen Sowjetunion, in Jugoslawien, überall und auf allen Kontinenten vollzieht sich die Aufsplitterung in Völker und Stämme. Diese besinnen sich auf ihre alten Sprachen, entdecken ihre ursprünglichen Kulturen und Religionen und wollen sie wiederherstellen. Die großartigen Utopien von einer einzigen Weltzivilisation, seien sie kommunistisch oder liberalistisch, sind überholt. Nur die EG hat das noch nicht begriffen. Sie bastelt realitätsfern an ihrer Utopie einer Union. diesmal nicht von sozialistischen Sowjetrepubliken, sondern von kapitalistischen Marktrepubliken. Während im Osten 290 Millionen Bürger die gemeinsame Währung abschaffen, soll für 350 Millionen Westeuropäer eine solche eingeführt werden. Eine Mammutbürokratie unternimmt es, Europa bis in die letzten Winkel zu dirigieren und selbst die Käsesorten vorzuschreiben. Man könnte glauben, das Politbüro sei von Moskau nach Brüssel umgezogen. Indessen wird die europäische Kultur, die in unserem Jahrhundert in der triumphalen weltbeherrschenden und naturvernichtenden Technik kumulierte, nicht an der Degeneration ihrer Menschen untergehen wie frühere Hochkulturen, sondern aufgrund physikalischer Gesetze. An der alles überflutenden Masse Mensch auf gleichbleibender Erdoberfläche, an deren gewaltiger Energieproduktion und ihrem Stoffumsatz, der Verwandlung wertvoller Materie in wertlosen, ja giftigen Abfall nämlich, also an Abläufen, die mittlerweile nicht mehr umkehrbar sind. Es wird keine 100 Jahre dauern, bis die ganze technisierte Weltwirtschaft, einschließlich Landwirtschaft, schon mangels Erdöl scheitern muss. Und wenn der Weltgüterverkehr aufhört, dann ist es aus mit der globalen Verbundwirtschaft und der weltweiten Nahrungsverteilung. Am schlimmsten ergeht es der Dritten Welt. Dort sitzen jetzt schon die Menschen in Hunderten von Ballungsgebieten zu jeweils mehreren Millionen, denen alles herantransportiert werden muss, sogar das Trinkwasser. Das sind die Hunger- und Seuchengebiete der kommenden Jahre. Dort wird auch ohne Atomkrieg das große Sterben grassieren. In ihrer Not werden die Menschen zu den unvernünftigsten Mitteln greifen und damit ihre Lage noch weiter verschlimmern. Es ist ausgeschlossen, dass die Wohlstandsländer, so sehr sie sich auch bemühen wollten, die Probleme jener Völker lösen können, wie die Politiker immer noch daherschwatzen. Allein die dortige Verdoppelung der Bevölkerung alle 30 Jahre fegt selbst die größten ökonomischen Erfolge hinweg. Politisches Chaos ist schon heute allenthalben die Folge. Wer immer kann, wird aus den Elendsregionen in die letzten Wohlstandszonen der Erde flüchten. Aber wenn, was droht, 500 Millionen Menschen aus der dritten Welt nach Westeuropa kommen, dann bricht auch hier jegliche Ordnung zusammen. Dort allerdings schaffen selbst 500 Millionen Abgewanderte keine Entlastung. Denn in nur 7 Jahren ist diese Lücke von 500 Millionen schon wieder aufgefüllt. Und nach 14 Jahren leben in den Armutsländern abermals mindestens 500 Millionen mehr als heute. Die menschliche Gattung ist zu Ende mit ihrer Weisheit. Sie hat sich den Erdball rücksichtslos unterworfen. Sie kann sich nicht zügeln und sie wird das nie können. Göttliche Weisheit und Voraussicht wäre vonnöten. Doch die menschliche Psyche, mit der wir seit Tierzeiten ausgestattet sind, ist himmelweit davon entfernt. Der Mensch kann nicht vorausdenken und erst recht nicht danach handeln. Wir haben allerdings über die Arbeitsweise der Natur in den letzten Jahren tiefgründige ökologische Erkenntnisse gewinnen können. Damit wissen wir jetzt, welche Vorgänge sie und uns unweigerlich in den Untergang treiben. Doch nie werden sterbliche Wesen imstande sein, die letztlich verborgenen Kräfte der Natur zu steuern. Wir sind nun mit unheimlichen selbstgefertigten Waffen ausgestattet, die der Natur und uns den Tod bringen. Das beginnen wir jetzt erst zu begreifen, da es zur Umkehr zu spät ist. Die verbleibende Chance besteht nur in Fristverlängerungen. Aber auch dazu rafft sich kein Volk, keine Regierung, keine Partei auf. Nur unsere hybriden Gehirne, die so viele stolze Leistungen hervorgebracht haben, bilden sich noch hin und wieder ein, das Schicksal aufhalten zu können. Wer Verzicht einleitete, würde schnell hinweggefegt. Diesen Artikel schrieb Herbert Gruhl im März 1992. Der Autor, Herbert Gruhl, 70 Jahre alt, zählt zu den ökologischen Vordenkern und frühen Mahnern zur Umkehr in der Bundesrepublik. 1975 veröffentlichte er das Buch »Ein Planet wird geplündert«. Und hier noch ein Kommentar zu diesem Artikel. Liebe Freunde der Tiere, Pfingsten ist das Fest der geistigen Erneuerung. Die christliche Kirche feiert in diesen Tagen das Fest des Heiligen Geistes. Wir dagegen feiern das Fest des freien Geistes. Einen freien Geist, ein sehr selten gewordenes Gut in der heutigen Meinungsmaschinerie, zeigte vor 24 Jahren Herbert Gruhl, ökologischer Vorkämpfer und zeitweise Mitglied der Grünen, in seinem wegweisenden Essay, das wir soeben gehört haben, mit dem Titel »Die Menschheit ist am Ende«. Das Essay entstand in Zeiten, als die Grünen noch grün und frei denken konnten, den Tierschutz noch auf ihrer Fahne hatten und noch nicht völlig von Machtgelüsten, Humanitäts- und Genderfantasien infiziert waren. Leider liegt das 24 Jahre zurück. Die damalige Analyse von Herbert Gruhl, weitsichtig, treffend und klar, hat jedoch nichts von ihrer Aktualität eingebüßt. So stoßen wir auf den bemerkenswerten Satz: Haben Gewerkschaftler jemals für die Erhaltung der Natur gestreikt, um ihren Kindern und Enkeln noch eine Lebenschance zu bewahren? Und stellen auch mit Erschütterung fest, dass die weltweite Bevölkerungsexplosion noch kein Tabuthema war, ein Thema, das inzwischen sämtliche Maßnahmen zur Weltrettung konterkariert und obsolet macht. Seit Erscheinen des Artikels vor 24 Jahren ist im Übrigen die Weltbevölkerung wieder um ca. 2000 Millionen Menschen gewachsen. Das Einzige, was sich inzwischen grundlegend geändert hat, ist die Tatsache, dass zahllose Prozesse unumkehrbar geworden sind und die Erde über den Abgrund der kollektiven Ignoranz ins Chaos stürzt. Lassen Sie uns das Thema durch ein Zitat von Martin Neuffer aus seinem Buch »Nein zum Leben« abrunden. Passend zu Pfingsten, passend zur Feier des freien Denkens, passend zur ungeschminkten Erkenntnis über das Leben schlechthin. Vor allem stellt die grandiose Lebensverschwendung der Natur das in unserer Sittlichkeit tief verankerte Prinzip der Ehrfurcht vor dem Leben oder gar der Heiligkeit des Lebens von Grund auf in Frage. Eine Schöpfung, die ihren Betrieb und ihre evolutionäre Weiterentwicklung ausschließlich über den Weg einer permanenten Massenvernichtung aller ihrer lebenden Geschöpfe betreibt, lässt nicht gerade darauf schließen, dass sie dem einzelnen Lebewesen, und sei es Vernunft und empfindungsbegabt, irgendeinen Eigenwert zuerkennt. Wenn Rückschlüsse vom Verhalten eines Systems auf die Intentionen seines Urhebers, in welchem Maße auch immer, überhaupt Aufschluss geben könne, so lässt sich für unseren Kosmos daraus nur die Hypothese gewinnen, dass sein Schöpfer dem individuellen Leben keinen besonderen Rang, sondern im Gegenteil völlige Gleichgültigkeit hat zuteil werden lassen. Herzliche Grüße, Dr. Gunter Bleibohm und Harald Hoos. Nachzulesen dieser Kommentar unter www.pro-jure-animalis.de. Vegan, die gesündeste Ernährung und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt, Tier- und Menschenrechte. Mehr unter www.provegan.info.